dem König aller Könige und Herrn aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, dem sei Ehre und ewige Macht. Mit diesem Wochenspruch aus dem 1. Timotheus begrüße ich Sie und euch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst am 23. Sonntag nach Trinitatis und damit für dieses Jahr auch der letzte Sonntag nach Trinitatis. Und ganz besonders begrüßen wir eine Pilgergruppe von der Jakobusgesellschaft bzw. Der Stadtverwaltung in Teltow vermittelt. Und wer möchte, kann jetzt gerne noch hier zu mir nach vorne kommen und sich einen Reisesegen abholen. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu beschützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dich aus der Schlinge zu ziehen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere um dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige und dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Ja, am 23. Sonntag nach Trinitatis geht es um das Verhältnis von Christen zum Staat. Und Winfried wird am Mittwoch über den eigentlichen Predigttext reden, dem Klassiker aus Römer 13. Und da habe ich mir für heute irgendwie ein bisschen was anderes überlegt, weil ja jetzt auch der 9. November ansteht mit seinen vielfältigen Gedenktagen und sich im Juli auch der Jahrestag des 20. Julis zum 80. Mal gejährt hat, bin ich, da ich Frau von Witzleben zufällig auf der Straße getroffen habe, auf die Idee gekommen, weil wir schon mal über dieses Buch hier geredet haben, die Predigt Erwin von Witzleben zu widmen, einem Widerständler, der im Rahmen des 20. Julis dann auch hingerichtet wurde. Und Ehepaar von Witzleben sind entfernte Verwandte, wohnen in Nikolassee und ihr Sohn Georg hat dieses wunderbare Buch geschrieben und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, beziehungsweise auch Anteilnahme ausgelöst und Faszination bei aller Traurigkeit des Themas, mich damit zu beschäftigen, und ich hoffe, ich kann Ihnen so ein bisschen was davon mitgeben. Wir danken noch Peter, der heute uns an der Orgel begleitet, und Winfried, der den Kirch und einen Teil des Lektorendienstes übernommen hat. Und wir danken für die Kollekte vom letzten Sonntag in Höhe von 96 Euro für die Gefängnisseelsorge und die Arbeit mit Konfirmanden. Heute wird gesammelt für die Diakoniehospiz in das Diakoniehospiz in Wannsee und wieder für die Konfirmandenarbeit. Und wir laden ein zum Kirchencafé gleich hier im Anschluss, zur Andacht am Mittwoch, zum Friedhofsputz am Samstag und zum Gottesdienst am nächsten Sonntag mit Sascha Albrecht. Und jetzt singen wir erstmal das erste gemeinsame Lied, die 443, 1, 6 und 7. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und die Erde gemacht hat.
Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geist.
Lasst uns gemeinsam Psalm 33 beten. Er findet sich im blauen Heft auf der Seite 72, die Nummer 48. Der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder.
Von seinem festen Thron sieht er auch alle, die auf Erden wohnen.
Der ihnen allen das Herz geschaffen hat, achtet auf all ihre Werke.
Ein König lebt nicht so eine große Macht. Ein Held kann sich nicht retten durch seine große Kraft.
Rosse helfen auch nicht, da wäre man betrogen. Und ihre große Stärke errettet nicht.
Siehe, des Herrn Auge sieht auf alle, die ihn nur fürchten, die auf seine Güte hoffen.
Dass er ihre Seele errette vom Tode und sie am Leben erhalte in Hungersnot.
Unsere Seele harrt auf den Herrn, er ist uns Hilfe und Schild.
Denn unser Herz freut sich seiner, und wir trauen auf seinen heiligen Namen.
Deine Güte, Herr, sei über uns, die wir auf dich hoffen.
Gott, du alleine bist Herr. Gib uns den Mut, deinem Ruf zu folgen und die Freiheit zu wagen, zu der du uns berufen hast. Schenke uns Hoffnung in einer Welt, in der scheinbar alles aus den Fugen gerät. Schenke denen, die Verantwortung tragen, Weisheit. Darum bitten wir im Namen Jesu Christi, deinem Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Die Epistel für den heutigen Sonntag steht bei Paulus im Brief an die Gemeinde in Philippi im 3. Kapitel. Ahmt mit mir Christus nach, Brüder und Schwestern. Und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe. Nun aber sage ich's auch unter Tränen, sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren geringen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe, nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Halleluja! Es sollen dir danken, Herr, alle deine Werke und deine Heiligen dich loben und die Ehre deines Königtums rühmen und von deiner Macht reden. Halleluja!
Wir hören das Evangelium zu diesem Sonntag. Es steht bei Matthäus im 22. Kapitel. Die Pharisäer hielten Rat, dass sie Jesus fingen in seinen Worten und sandten zu ihm ihre Jünger samt den Anhängern des Herodes. Die sprachen: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und fragst nach niemand. Denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Darum sage uns, was meinst du? Ist's recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Da nun Jesus ihre Bosheit merkte, sprach er: Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze. Und sie reichten ihm einen Silbergroschen. Und er sprach zu ihnen: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm: des Kaisers. Da sprach er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Als sie das hörten, wunderten sie sich, ließen von ihm ab und gingen davon. Wir wollen miteinander unseren christlichen Glauben bekennen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er ist jetzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Wer am Donnerstag in Güterfelde beim Reformationsgottesdienst war, wird diese Begrüßungsformel wiedererkannt haben. Ich dachte, es ist eine schöne Brücke zu dem vergangenen Gedenktag und den kommenden. Das Reformationsfest liegt gerade hinter uns. Aber am Samstag, am 9. November, da liegen 35 Jahre Mauerfall, die Reichspogromnacht vor 86 Jahren hinter uns. Und am 9. November 1923 versuchte Adolf Hitler in München erfolglos bereits mit einem Putsch die Macht zu übernehmen. Wahrscheinlich kein Zufall, dass er dies genau 15 Jahre nach der Novemberrevolution 1918 versuchte, die zum Ende der Monarchie und zum Ausrufen der Republik führte. Die wiederum schließt sich an die gescheiterte Märzrevolution von 1948, die genau auch in einem 9. November niedergeschlagen wurde. Der Schicksalstag der Deutschen, der 9. November, symbolisiert Hoffnung, aber auch ein Weg ins Verderben. Fünf unterschiedliche Ereignisse über 140 Jahre hinweg, die in sich aber doch wieder in einem Zusammenhang stehen. Drei dieser Ereignisse spielen eine Rolle im Leben von Ernst von Witzleben, der zugleich beispielhaft ist für einen nationalgesinnten Christen seiner Zeit und eine Entwicklung durchgemacht hat, deren Beispiel leider nicht ganz so viele gefolgt sind. Vollständig hieß er Job Wilhelm Georg Erwin Erdmann von Witzleben, geboren 1881 in Breslau, hingerichtet am 8. August 1944 in Berlin-Plötzensee. Es ist jährlich dieses Jahr also zum 80. Mal. Er war ein deutscher Offizier, zuletzt Generalfeldmarschall und während des Zweiten Weltkrieges Armeeoberbefehlshaber, aber dann halt auch Widerstandskämpfer, der im Rahmen des 20. Julis dann inhaftiert, unehrenhaft aus der Armee entlassen, einem demütigen Gerichtsverfahren unterzogen wurde und schließlich gehängt wurde. Bekannt ist er vielleicht durch gerade dieses Foto vor dem Volksgerichtshof, wo ihm die Hosenträger weggenommen wurden und ihm die Hose ständig am Runterrutschen war, weil er halt in der Haft so stark abgenommen hatte. Nazis hatten das gemacht, extra, um ihn zu demütigen. Und ich hoffe, mit der heutigen Predigt bleibt vielleicht ein bisschen anderes Bild von ihm in Erinnerung als dieses. Was veranlasste den fünfthöchsten Befehlshaber der Wehrmacht, in den aktiven Widerstand zu gehen? Zu einer Zeit, wo wir, einige sind ja jetzt hier, die letzten Sonntag auch beim Heimatverein waren, bei dieser wunderbaren Veranstaltung zum Widerstand in Stahnsdorf. Hier in Stahnsdorf, Göring sich gerne im Stahnsdorfer Hof vergnügte und die SA fröhlich zwischen Stahnsdorf und ihrem Hauptquartier im Güterfelder Schloss hin und her patrouillierte. Es war das, was er erlebte und die Erfahrung, die er in dieser Zeit machen musste. Und ich habe aus dem Buch jetzt einige Auszüge, die vielleicht diese Station zwischen dem Oktober 1938 und Januar 1940 aufzeigen, die diesen Wandel herbeigerufen haben. Wir fangen an im Oktober 1938, als Hitler noch mit England und Frankreich diskutiert, es ging um Sudetenland und er ließ sich nicht davon abbringen, das Sudetenland einzunehmen, aber er hatte sich noch mit beiden Ländern auf einen Termin geeinigt und das war der 1. Oktober. Im Anschluss an diese Verhandlung ging Hitler rüber zum Berliner Sportpalast zu einer riesigen Kundgebung, die Meilenstein setzte auch in der Beziehung zur Kirche. Denn dort in dieser Sportpalastkundgebung forderte er, dass das Christentum von allem Jüdischen gesäubert wird, dass das Alte Testament am besten komplett abgeschafft wird und auch das Neue Testament nur noch in gereinigter Form verwendet wird. Für die Widerstandsgruppe, die sich da schon leicht formiert hatte, war dies ein Alarmsignal und sie verstärkten ihr Engagement und ihre Beziehung untereinander. Auch Hitler selber begann jetzt mit den Kriegsvorbereitungen und zum 10. November 1938 trat Witzleben dann den Dienst als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe 2 an. Er wurde nach Westen verschickt mit seiner Truppe. Seine Frau war währenddessen noch in Berlin, um ihre Führerscheinprüfung zu machen. Und gerade in der Nacht von dem 9. auf den 10. November 1938 musste sie im Rahmen dieser Führerscheinausbildung eine vorgeschriebene Nachtfahrt absolvieren. Ich zitiere, in dieser Nacht verübten die Nationalsozialisten landesweit Brandanschläge auf jüdische Einrichtungen, Synagogen und Geschäfte. Pogrome, die man später ironisch und verharmlosend Reichskristallnacht nannte. Elsa von Witzleben hat in dieser Nacht einige der Feuerbrünste zu Gesicht bekommen und kehrte entsetzt von dieser Fahrt zurück. Überhaupt muss man sagen, dass Elsa von Witzleben ein besonderes Gespür für die Entwicklung hatte. Sie hatte als eine der wenigen Deutschen Mein Kampf vollständig gelesen, hatte sich Markierungen gemacht und Anmerkungen rausgeschrieben und hatte, wen auch immer sie traf, gewarnt, was in diesem Buch steht und was die Deutschen in den nächsten Jahren dementsprechend zu erwarten habe. Ihr Mann parallel weiter im beginnenden Widerstand und im Nachhinein resümierte Herr Schacht: Herr Witzleben war der erste und blieb der am festesten und entschlossenste General, der die Beseitigung Hitlers als notwendig erkannte und dieses Ziel entschlossen anpackte. Zu dieser Einstellung führte unter anderem, dass er sich die ganze Zeit absolut sicher war, dass Hitler einen weitaus größeren Krieg als die Einnahme des Sudetenlandes anstrebte. Seine innere Einstellung befeuerte er dadurch, dass er darüber nachdachte, was ein Eid ist und unter welchen Bedingungen ein Eid vielleicht auch nicht mehr gilt. Er selber war ja als Angehöriger damals noch eines Heeres unter Wilhelm I. auf ein Eid verpflichtet worden. Aber er ging davon aus, dass Eidgeber und Eidnehmer sich beide an die Bedingungen des Eides halten müssen und von einem Regierenden muss man erwarten können, dass er alles zum Wohle seines Volkes tut und nichts, was dieses absichtlich schädigt. Er kam zu dem Entschluss, dass der Diktator das Volk verraten und damit seinen eigenen Eid verletzt habe und dass deshalb diesen zu beseitigen eine soldatische Pflicht wäre. Was ich persönlich jetzt noch ganz interessant fand, im Dezember 1939, wenn so oft gesagt wird, Deutschen wussten nichts davon, was mit Juden passiert, da haben sich schon Generalleutnant Theodor Groppe und einige anderen getroffen, da es die ersten Befehle gab, Judenpogrome gezielt und organisiert vorzunehmen. Generalleutnant Groppe war derjenige, der sich dem entgegengestellt hat. Witzleben war sein Vorgesetzter. Und dieser wurde dann eingeschaltet, um diese Pogrome doch noch zu rechtfertigen und durchzusetzen. Aber obwohl er damit seine Tarnung aufs Spiel setzte, schützte von Witzleben Groppe und verhinderte damit, dass es bereits 1939 zu diesem Pogrom kam. Die geplanten Pogrome wurden abgesagt. Und es kam kurze Zeit später zu einem weiteren Treffen, wo es darum ging, nochmal ein Verhältnis zu England und Frankreich zu überdenken. Groppe sagt dann: Meine Herren, man hat uns zu Neujahr gesagt, dass das Jahr 1940 die Entscheidung bringen müsse zwischen uns und England. Nach dem, was ich Ihnen soeben vorgelesen habe, das war der Fahnenfluchtvergleich, will mir scheinen, dass es zu einer Entscheidung kommen muss zwischen Gott und Satan. Die beiden verabschiedeten sich einige Zeit später auf ungewisse Zeit und da sagte dann in Anspielung auf dieses Zitat eben von Witzleben zu Groppe: Auf ein baldiges Wiedersehen. Wenn es gegen den Satan Hitler geht, dann hole ich Sie persönlich mit meinem Auto von Ihrer Wohnung ab. Und mit diesen Entscheidungen nahm das alles seinen Lauf und wie gesagt, es endete damit, dass von Witzleben im Rahmen des 20. Julis verhaftet und dann hingerichtet wurde. Bei uns heute geht es ja um das Verhältnis von Christen zum Staat und ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, wie es dazu kam, dass aus diesem Soldaten durch und durch einer der größten Widerstandskämpfer wurde. Es war zuerst die Differenz zwischen Kirche und Staat. Von Witzleben stand auf der Seite der Kirche, dann kam die Lektüre von Mein Kampf dazu, die offenlegte, wohin die Reise gehen sollte. Weiterhin stellte sich gerade dieser General gegen den Krieg, den wollte er mit allen Mitteln verhindern. Besonders leid tat es ihm um die Jugend. An einer Stelle, die ich jetzt leider nicht wiedergefunden hatte, schrieb er eindeutig, es ist besser, es stürbe einer als ein ganzes Volk samt seiner Jugend. Und dann ging es ihm aber auch um den Schutz des jüdischen Teils der Bevölkerung. An einer Stelle steht eine berührende Geschichte, wie er in Frankfurt am Main über die Straßen flanierte um 1940 rum. Und auf der anderen Straßenseite war ein altes jüdisches Ehepaar mit einem Judenstern, das die Straßenseite wechseln musste, weil ihm arische Deutsche entgegenkamen. Und dann sagte er zu seiner Tochter, dass er sich so sehr schäme, dass er eigentlich gerne hingehen möchte und sich bei den beiden persönlich dafür entschuldigen möchte, was mit ihnen passiert. Für mich ist es also ein christlicher Schutzgedanke für Schwächere gepaart, vielleicht auch mit utilitaristischen Zügen, aber ganz auch im Sinne der Barmer theologischen Erklärung, die dieses Jahr zufälligerweise auch Jubiläum hatte. Und hier steht, wir verwerfen die falsche Lehre, als gäbe es Bereiche unseres Lebens, in denen nicht Jesus Christus, sondern andere Herren zu eigen werden. Bereiche, in denen wir nicht der Rechtfertigung und der Heiligung durch ihn bedürften. Das spielt auf die Zwei-Reiche-Lehre der Lutheraner an, die gesagt haben, ja, man kann ja in seinem privaten Christ sein, aber was hat das mit dem Beruf zu tun? Der Beruf hat seine eigenen Regeln und dort gilt das Gesetz Christi nicht. Und genau dagegen wendet er sich mit seinem ganzen Leben, mit seinem ganzen Denken. Für mich ist es ein Mensch, in dem sich fast bis zur Perfektion verbindet, eine religiöse Überzeugung mit charakterlicher Integrität, militärischer Schneid mit Weitsicht, aber auch Esprit. Ein gutes Mittel, um den Satanen dieser Welt etwas entgegenzusetzen, aber leider Gottes gibt es zu wenige von ihnen. Und die, die es gab, drohen leider immer weiter in Vergessenheit zu geraten. Trotz allem oder gerade deswegen, bewahre Herr unsere Herzen und Sinne, dass wir Frieden finden in Christus Jesus. Amen. Gott unseres Lebens, dein Segen lässt uns leben. Deine Gerechtigkeit sieht auf die Schwachen. Auf deine Barmherzigkeit hoffen wir. Mit Furcht verfolgen wir die Nachrichten aus aller Welt. Wir hören, wie Kriege geführt, Lügen verbreitet und deine Gebote vergessen werden. Wir denken besonders gerade an die Menschen in den USA und ihre Wahl. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Mit Unruhe verfolgen wir die Nachrichten aus unserem eigenen Land. Wir sehen, wie der Streit unsere Gesellschaft lähmt. Die Regierungskoalition ist am Zerbrechen. Tausende von Menschen bangen um ihre Arbeitsplätze. Angst verhärtet die Herzen und deine Gebote werden auch hier vergessen. Du Gott des Lebens, wir denken an die, die in unserem Land Verantwortung tragen. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Mit Sorge verfolgen wir das Leiden der Schöpfung. Wir wissen, dass die Wälder und Meere leiden, dass Arten sterben, dass Menschen und Tiere von Fluten getötet werden. Du Atem der Schöpfung, wir denken an die Vorbereitung zur UN-Klimakonferenz in Baku. Sprich und bewahre uns auch hier vor Resignation. Gemeinsam rufen wir, Herr, erbarme dich. Mit Hoffnung schauen wir auf deine Kirche. Wir bitten für die Synoden in den kommenden Tagen und Wochen, für die Jugendlichen in unseren Gemeinden. Wir denken aber auch an die Kranken, an die Trauernden, an die Sterbenden, an die Müden und Verzweifelten. Du, unsere Hoffnung und unsere Zukunft, sprich und belebe deine Kirche. Gemeinsam rufen wir, Herr, erbarme dich. Und alles, was jetzt noch nicht gesagt wurde, legen wir in die Worte, die Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.